Liebe Freunde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr dürft schon Amen sagen. Jetzt grüße ich auch die, die das nachher vielleicht übers Internet mitverfolgen, somewhere in Chile oder wo auch immer ihr sitzt gerade. Wir haben nämlich einen Hörer, der aus Chile das immer anhört. Saludo, amigo. Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank, liebe Sarah. Ehrlich gesagt, hätte ich vor 10 Jahren, hat es viel Glauben gebraucht, wenn man dich so gesehen hat, zu sehen, wo du heute stehst. Vielen Dank für deinen Mut, solche Dinge zu riskieren und auch für den Mut, zu Hause davon zu erzählen. Denn nirgendwo sind sie kritischer wie die eigene. Nobody is a hero in the eyes of his friends. Niemand ist ein Held in den Augen seiner Hausgenossen. Gell? Vielen Dank. Jetzt habt ihr natürlich die Frage, wenn ihr sowas hört von der Sarah, das löst total widersprüchliche Empfindungen aus. Gell? Ha? Ungläubiges Staunen, kann sowas sein? Man kann es kaum überhaupt fassen. Und dann vielleicht auch die Skepsis bei jemand anderem. Das hat man noch nie gesehen, noch nie gehört. Gibt es das in der Wirklichkeit, in der wir leben? Ja, und das sind so ein paar Fragen. Ist das in der gleichen Wirklichkeit, in der auch wir leben? Und die zweite Frage, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Und ich weiß, liebe Leute, dass das eine Frage ist, die viele Laubener massiv auch schon beschäftigt hat. Lebt Sarah in der gleichen Wirklichkeit wie wir? Ich sage ja, nur blenden viele von uns einen großen Teil der Wirklichkeit aus. Die Sarah hat eine Schule für das Übernatürliche gerade gemacht und in dem Rahmen hat sie diesen Einsatz gemacht. Ich möchte mit euch kurz, wisst ihr, ich muss Dinge verstehen, damit ich mich dafür öffnen kann. Ich muss zumindest eine Möglichkeit sehen, sonst öffne ich mich nicht. Und ich will euch kurz ein paar Gedankenlinien geben, dass ihr das auch einordnen könnt, damit ihr euch überhaupt für sowas öffnen könnt. Also, jetzt fangen wir mal mit dem Begriff Natur an. Ihr kriegt jeden Tag vermittelt, dass es da draußen in der Natur eigentlich nur ein Prinzip gibt, das da am Wirken ist, und das ist der Zufall. Das bringen sie den Kindern in der Grundschulklasse 2 schon bei, das sagen sie bis in die theologischen Universitäten, und jeder, der mal studiert hat, weiß, das ist das Prinzip, wonach alles funktioniert, der Zufall. Zufall und Zeit machen aus einer winzigen Mikrobe irgendwann einen großen Walfisch. Oder eben halt auch mich. Und das ist, ehrlich gesagt, ein absurder Gedanke. Aber weil viele Weißkittel das so vorsprechen und weil viele das nachsprechen, glauben wir denen. Die Konsequenz davon ist, dass, ob du einen top gepflegten Vorgarten hast, wie viele in Lauben, oder einen Dschungel, wie viele Auswärtige, im Grunde ist der blaue Planet mit seiner Natur sich selbst überlassen. Und dann gibt es ja noch die fromme Variante dieses Gedankens. Selbst wenn es einen Gott geben könnte, er greift nicht ein oder wenn überhaupt, dann nur geistig. Nur geistig. Die Konsequenz von diesem Gedanken ist, ob du nun einen top gepflegten Vorgarten hast oder einen Dschungel, es ist alles sich selbst überlassen. Jetzt pass auf. Die Bibel kennt diese Art von Natur überhaupt nicht. Von der ersten bis zur letzten Seite schreit dir das Wort Gottes zu, das ist alles Kreatur. Wisst ihr, was das bedeutet? Kreatur heißt Schöpfung. Nicht Natur, sondern Kreatur. Und dazu gibt es drei Dinge zu sagen. Erstens, die hat Gott erschaffen. Zweitens, die erhält Gott. Und drittens, wird er die auch erlösen. So. Nun leben wir zum Großteil unserer Zeit im Zustand 1, Gott hat es erschaffen, und im Zustand 2, Gott erhält es. Und der Zustand 3, Gott erlöst sie, der blinkt auf, der blitzt auf. Und solche Dinge hat die Sarah erlebt. Aber ich will zunächst über den Zustand 1 und 2 nochmal reden, damit ihr ein Verständnis bekommt, worum es hier eigentlich geht. Das Ganze hier, dein schöner oder wilder Vorgarten oder vielleicht auch der Oberschenkel mit der Bindegewebsschwäche, der dich zurzeit so nervt, oder auch die massiven Knieprobleme oder vielleicht auch dein Talent für Kopfrechnen oder deine Lese-Rechtschreibschwäche, deine fröhliche oder depressive Seele, all das ist im Zustand 2. Gott hat es erschaffen und er erhält es. Sein Lebensgeist ist in dir. Und das ist der Grund, warum es dich gibt. Der Grund, warum du dich nicht in ein Quantenvakuum auflöst, ist, dass Gott, der Schöpfer, dich bis hierher erhält. Bis auf diesen Tag steuert er die chemischen Prozesse in deinen Zellen. In jeder Millionstel Sekunde. Das Nutella, was du heute gegessen hast und vielleicht nicht hättest essen sollen, wird gerade in Glucose aufgespalten, da ist nicht mehr viel zu spalten, aber das wird gerade in diese komplizierten Prozesse durch komplizierte, hochgradig schwierige Zellmembrane ins Innere der Zelle hineintransportiert, sodass du jetzt gesund und fröhlich und mit schlechtem Gewissen, weil du schon wieder so viel Zucker gegessen hast, hier sitzt. Was ich sagen will ist, in jeder Sekunde bist du ein Geschöpf Gottes und wirst in jeder Sekunde geschaffen. Das ist ein verrückter Gedanke, weil den kein Schwein mehr glaubt. Aber so ist es. Du bist ein Geschöpf aus Gottes Hand, in Gottes Hand, und du lebst durch diese Gottes Hand, solange du atmest. Nun fragt ihr euch, wenn er das doch alles so schön gemacht hat, warum huret's noch so saumäßig? Warum sterben Kinder? Warum schreien sich Eltern an? Warum streiten Brüder? Warum habe ich oder du oder wer auch immer Panikattacken? Ich kann das nicht im Detail ausführen, aber das muss ich dazu sagen, wenn jemand solche faszinierende Dinge erzählt wie die Sarah. Was ist denn das eigentlich? Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Jetzt heißt es Friedenmolot, naja. So, das ist auch ein Gedanke. Das ist ein theologischer Fachbegriff. Die gefallene Schöpfung bedeutet Folgendes. Die Bibel sagt mit großem Ernst, dass Gott, der die Welt geschaffen hat und sie erhält, dass die ganze Schöpfung in ihrem größten Wunder sozusagen zusammenfließt, und das ist der Mensch. Auch wenn man manchmal in Deutschland das Gefühl hat, Hunde sind bald wichtiger als die Menschen, lasst euch nicht täuschen, die Bibel hat sich da so ihre eigenen Gedanken dazu gemacht. Der Mensch, habt ihr doch gelernt im Konfirmandenunterricht, ist die Krone der Schöpfung. Der Gott hat diesen ganzen Planeten, diese Schöpfung, dem Menschen untergeordnet. Er soll herrschen über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels und über alles, was da auf dem Erdboden kriecht. Alles, was lebt, ist uns untertan. Was passiert? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr arbeitet ja in irgendwelchen Betrieben. Was passiert, wenn der Chef austickt? Ja? Stellt euch eine Reinigungsfirma vor, nicht in der Nähe, Vorsicht, ich bin einen Gang weit weg nach Ulm. Ja, Ulm. Torben macht keine Fehler, aber es passiert halt doch. Stellt euch vor, der hat eine Reinigungsfirma, 35 Angestellte, und plötzlich tickt er aus. Und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und er fängt an zu spekulieren und die ganze Firma, Gott, der Bach ab. Da kann die Angestellte noch so treu sein, da kann die Sekretärin perfekt arbeiten, da kann die Tante von dem Reinigungsfirma-Chef noch so eine liebevolle Person sein. Wenn der Chef austickt, Gott, alles kaputt. Wenn der Chef der Welt austickt, wisst ihr, was passiert? Na Gott, ein Riss durch die ganze Schöpfung. Und das nennt die Bibel gefallene Schöpfung. Und so kommt etwas Geheimnisvolles in die Welt. Diese wunderbare Welt, die wunderbare Welt kommt ins Trudeln. Und so kommt's, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst, vor Sorgen. So kommt der Schmerz ins Knie und die Angst um deinen Job, die Trauer um die überfahrene Katze und der unbegreifliche Tsunami. Die Welt, ein zweiter theologischer Fachbegriff, ist im Status Corruptionis. Sie ist in einem Zustand der Kaputtheit. Seht ihr? Das ist Wahrheit Nummer eins. Gott erschafft sie, und das ist Wahrheit Nummer zwei. Aber der Gott erhält diese Welt. Mit unfassbarer Liebe trägt er das mit seiner Kaputtheit. Das ist Zustand 1, die Ursprünglichkeit. Das ist Zustand 2, die Gestörtheit, die von Gott in unglaublicher Liebe und Geduld getragen wird. Und in diesem Zustand befinden wir uns die größte Zeit mit dem größten Teil unserer Welt. Und dieser Zustand ist für viele Weißkittel und Lehrenden und Journalisten das Einzige, was sie kennen. Sie denken, das sei der Endzustand. Eine schöne, zunehmend zerstörte Welt, und irgendwann wird sich das Ganze hoffentlich nicht bald in ein Chaos auflösen. Und so befinden wir uns wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja? Aber jetzt pass auf. Dieses Buch, von dem die Sarah geredet hat, dieses Buch ist klüger und sieht Dinge, die Augen nicht sehen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Sätze vorlesen. Des Apostels Paulus aus dem Römerbrief. Der Apostel Paulus sagt zu dir, im 8. Kapitel des Römerbriefs, Vers 18, Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht nur aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll frei werden von der Sklaverei und Verlorenheit. Und das, liebe Freunde, davon berichtet die Sarah. Das ist nicht der Endzustand. Das ist eine Zwischenzeit. Das, was ihr erlebt, sind Geburtswehen. Auch die Kreatur wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens. Steht ja. Ja? Die wird frei werden von der Knechtschaft. Des vergänglichen Wesens. Ja. Die wird frei werden. Auch du, auch ich. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Liebe Sarah, wenn du dich fragst, was du da eigentlich erlebt hast, pass auf, wie du das deutest. Passt ihr alle auf, wie ihr die Dinge deutet. Das, was du erlebt hast, sind Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Da bricht diese Zukunft in unsere Wirklichkeit ein. Hier bricht die Zukunft in diese Welt rein. Das Reich Gottes kracht hier rein, das blinkt rein. Wie durch ein Schlüsselloch schaut die Ewigkeit rein. Wirklich. Und glaub bloß nicht, dass sowas nicht möglich ist. Das ist möglich. Gott kann alles. Der Gott, der dich gemacht hat, kann dich auch heilen. Ich will nun ein paar Konsequenzen andeuten. Wie gehe ich mit sowas um? Wie gehe ich überhaupt mit so einem Bericht um, der mich so vielleicht herausfordert oder auch verstört? Erstens, pass deine Weltsicht der Weltsicht Gottes an. Denk nochmal nach. Es ist gefährlich, nachdenken. Es macht ziemlich einsam. Weil die meisten laufen denen nach, die vorauslaufen. Der Mensch wird nicht umsonst als Schaf bezeichnet in der Bibel. Die meisten, wenn das ein gelehrter, angesehener Weißkittel ist, dann rennen alle nach. Wo Menschen sich radikal Christus und dem Heiligen Geist öffnen, da kann der Heilige Geist ganz radikal gute Dinge tun. Wir haben Elektriker hier drin. Du kannst ein Starkstromkabel haben mit 6,5 cm Querschnitt. Ja? Du kannst 1 Million Volt darüber jagen, aber wenn die Enden nicht verbunden sind, dann fließt keine Energie. Verbinde sie und da sind Dinge möglich, von denen du jetzt nicht einmal träumst. Sarah hat recht. Ich habe das Buch intensivst gelesen. Jesus hat keinen Kranken jemals weggeschickt. Das stimmt. Und jetzt kommt Punkt 2. Wir sind nicht Jesus. Uns gelingt nicht alles. Und ich will all die unter euch, die verzweifelt sind, weil sie gebetet haben wie verrückt und ihre Geliebten dann vielleicht unter der Erde gesehen haben. Ich will euch eines sagen. Lasst euch trösten. Uns gelingt nicht alles. Und es muss auch gar nicht. Der Apostel Paulus, der Lehrer aller Lehrer, schreibt, ich lese Trophimus, krank in Milet, zurück. 2. Timotheus 4, Vers 20. Vor ein paar Jahren war ich in Milet. Da möchte ich nicht krank zurückbleiben. Da möchte ich weder sterben noch leben. Ja? Er schreibt zu seinem Freund Timotheus, trinkt nicht nur Wasser, sondern Wein. Ein cooler Rat, gell, hier Schwaber. Bier hätte sagen sollen. Warum? Weil er Magenprobleme hatte. Das galt damals offensichtlich als Medizin. Ich könnte jetzt nur eine halbe Stunde weitermachen, aber das ist die Zeit nicht wert. Weg mit dem Druck. Es muss nichts. Ich hätte bald jetzt ein Beispiel aus der Sexualität gebracht, ja. Hatte mal einer gesagt im Eheseminar, da gibt es doch den berühmten Orgasmus, ja. Aber mit dem Muss hat es nichts zu tun. Das muss nicht sein. Wenn ihr betet und nichts passiert, dann untersteht euch und sagt zu dem armen Kerl, der immer noch krank ist, oh, dein Glaube war halt nicht groß genug. Untersteht euch. Wenn ich das jemals höre, dass ihr das zu jemandem gesagt habt, untersteht euch. Der Einzige, der das Recht hat, diesen Satz zu sagen, ist Jesus Christus. Aber nicht du, um dem armen Kranken dann noch eine doppelte Last aufzulegen. Aha, dann denkt der arme Kranke, aha, wenn ich nur Glaube gehabt hätte, dann wäre ich gesund geworden. Spar dir diese Sätze, die sind blankes Gift. Sondern wenn, und dann sag, weißt du was, Bub, mir betet einfach weiter. Und dann gib ihm Worte der Hoffnung und der Liebe. Und wenn gar nichts passiert, dann sag ihm du, eines Tages ist nicht bloß der Knie gesund, sondern du kriegst einen neuen Körper und eine neue Seele und ein neues Leben. Und wir werden auf goldenen Straßen tanzen. Lass den Menschen, für den du betest, bei dem das vielleicht nicht eingetroffen ist, lass ihn nie ohne Hoffnung zurück. Das ist also Punkt 2. Paulus hat nicht alle gesund gemacht, Petrus hat nicht alle gesund gemacht, ich auch nicht, auch die Sarah wird es nicht tun. Aber trotzdem beten wir. Das wäre es. Und jetzt vielleicht noch das Dritte. Krasse Heilungen waren in der Bibel normalerweise Zeichen einer Missionssituation. Wenn Menschen ganz neu gewonnen werden sollen, tut Gott außergewöhnliche Zeichen. Das tut er nicht immer, das tut er besonders unter solchen Situationen. Gott schickt Zeichen. Das hier ist nicht der Normalzustand meines Lebens. Das ist mein Normalzustand. Manchmal blinkt das hier auf. Und dann gehe ich auf die Knie und sage, Ehre sei Gott in der Höhe. Lob und Dank. Wenn ihr das hier erleben wollt, dann macht es wie die Sarah. Erstens betet, zweitens geht in die Mission. Ich habe Dinge erlebt, die es nach der Theorie nicht geben dürfte. Ein Professor, wie er die Berichte von mir gehört hat, hat mal gesagt, das ist gar nicht möglich. Dann habe ich gesagt, schau mal, sei ihm viele Grüße, er soll sich ein Ticket nehmen und mit mir mal ein paar Tage durch die Steppe fahren. Und dann seine ganze Lehre hinter sich lassen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. So, und jetzt, ihr versteht, liebe Sarah, ich musste das hier erklären, denn hier sind viele Verletzte drin, die sich oder denen Mann zum Teil auch schräge Versprechen gemacht hat. Gott hat mich geschaffen. Gott erhält mich und dich und die ganze Welt. Und Gott wird die gesamte Schöpfung freimachen von der Knechtschaft, von der Sklaverei, der Vergänglichkeit, der Krankheit und des Todes. Aber das steht noch aus. Und so wünsche ich euch den Trost Gottes, und wer jetzt den Mut hat und die Freiheit hat, soll nachher kommen und für sich beten lassen. Und hoffentlich das Wunder erleben. Amen.